Herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, in dieser Woche werden wir eine Buchvorstellung dokumentieren. Es geht um das Buch Generation Hoyerswerda von Heike Kleffner und Anna Spangenberg rausgegeben. Es geht um das Netzwerk militanter Neonazis in Brandenburg. Das ist auch gleichzeitig eine Buchempfehlung. Das Buch ist relativ frisch rausgekommen, beschäftigt sich sowohl mit dem NSU-Netzwerk als auch eben im Zusammenhang der rassistischen Mobilisierung in den 90er Jahren. Es wird eben ein Bogen geschlagen, dann zu heute, zu der heutigen rassistischen Mobilisierung, geht eben auch immer wieder um den NSU und sein Umfeld in Brandenburg und natürlich auch um Carsten Schipanski, der V-Mann in Brandenburg war, der eben auch über Waffenlieferungen berichtet hat, seinem V-Mann-Führer, der jetzt in Sachsen der Chef des Verfassungsschutzes, Gordian Meyer-Plath. Ja, um den ging es ja auch schon manchmal in der Sendung. Genau, dieses Buch wurde vorgestellt in Berlin am 19. Mai 2016. Dort war Heike Kleffner und der Autor Gideon Botsch und die stellen eben verschiedene Beiträge aus diesem Buch vor. Das ist dann sozusagen schon mal die Anregung, da reinzulesen. Da sind dann Beiträge drinne eben von Heike Kleffner, von Dirk Labs, von NebenklagevertreterInnen, von Andrea Röpke. Also das heißt ein rundumfassendes Buch, was sich auf jeden Fall lohnt. Wie gesagt, ein Einblick jetzt im ersten Teil dieser Veranstaltung. In der nächsten Woche werden wir dann den Rest der Veranstaltung hören. Viel Spaß dabei.
Ich freue mich total, dass ihr alle gekommen seid. Es geht um dieses Buch Generation Hoyerswerda, das ich zusammen mit Anna Spangenberg vom Aktionsbündnis Brandenburg rausgegeben habe. Und Gideon und ich wollen in der nächsten halben Stunde ein paar Textteile aus Artikeln lesen und wollen anhand dieser Ausschnitte aus den Texten auch nochmal deutlich machen, warum wir dieses Buch geschrieben haben und wo der Bogen zwischen der Bewegung der 1990er Jahre ist und der aktuellen rassistischen Mobilisierung. Zur Entstehungsgeschichte des Buchs sage ich vielleicht ganz am Anfang ein paar Worte. Es ist ja klar, der NSU-Komplex, der für uns alle erst am 4.11.2011, also mit der Selbstenttarnung des Kerntrios, dem schiefgelaufenen Banküberfall in Eisenach, dem Brand in der Frühlingsstraße und dann der Identifizierung von Uwe Mundlos, Uwe Dönhardt und der Festnahme von Beate Zschäpe begann, der aber natürlich für die betroffenen Familien der Mordopfer der rassistischen Mordserie des NSU schon viel früher begann, nämlich mit dem ersten Mord an Enver Simcek im September 2000. Und der natürlich auch für die Verletzten der rassistischen Sprengstoffanschläge viel früher begann. Dieser NSU-Komplex hat inzwischen für alle, die sich damit aus der Ferne beschäftigen, aber auch für die allermeisten, die sich damit aus der Nähe beschäftigen, unzählige Facetten. Es gibt quasi einen roten Faden, der sich durch den NSU-Komplex durchzieht. Das ist die tödliche Dimension von Rassismus und neonazistischem Terror. Es gibt einen dazu parallel verlaufenden roten Faden, der sich da durchzieht. Und das ist die Frage, wie viel Staat steckt in diesem Terror. Und Staat wähle ich an dieser Stelle bewusst als Begriff, weil darunter eben die verschiedenen staatlichen Behörden fallen, angefangen von Strafverfolgungsbehörden, also Polizei, Staatsanwaltschaften, über Justiz bis hin eben zu den Geheimdiensten, vor allen Dingen das Bundesamt für Verfassungsschutz, aber auch die Landesämter für Verfassungsschutz und deren Fachleute. Und unmittelbar mit der Frage oder dem roten Faden, wie viel Staat steckt im NSU verknüpft, ist die Frage nach dem Stand des Aufklärungsversprechens, das Angela Merkel im Februar 2012 den Angehörigen der Mordopfer bei der zentralen Gedenkfeier für die Ermordeten und für die Verletzten der rassistischen Mordserie am Gendarmenmarkt gegeben hat. Wenn ich sage, dass es unmittelbar damit verknüpft ist, dann hängt es einfach damit zusammen, dass mehr und mehr in den letzten 4,5 Jahren deutlich geworden ist, dass die Aufklärungsblockade von den Landesämtern und vom Bundesamt für Verfassungsschutz ausgeht und dass sozusagen die Kernfrage, eine der Kernfragen im NSU-Komplex, nämlich hatten die Täter, von denen man weiß, also Uwe Mumpus, Uwe Dönhardt und auch Beate Zschäper, hatten die Unterstützerinnen und Unterstützer an den Tatorten und wie viele Unterstützerinnen und Unterstützer, von denen wir inzwischen wissen, wussten um die neonazistischen Terroraktivitäten des Trios. Dass viele in Chemnitz und auch in Zwickau wussten, dass die drei Neonazis waren, dass sie gesucht waren, dass sie Hilfe gebraucht haben, um ihr Leben in der Illegalität, dieses Wort würde ich jetzt hier mal in Anführungsstrichen setzen, um ihr Leben zu organisieren, dass viele das wussten, dass man sagen kann, 3 Dutzend Neonazis in Chemnitz und in Zwickau wussten es auf jeden Fall. Das zeigt sich sehr deutlich anhand der Zeugenaussagen von eben diesen 3 Dutzend Frauen und Männern vor dem Oberlandesgericht in München, wo genau diese 3 Dutzend eben auch gesagt haben, klar, ich habe meinen Pass gegeben oder klar, ich habe eine Wohnung zur Verfügung gestellt, ich habe eine Wohnung angemietet, Uwe Mundlos saß bei mir am Computer, hat mit mir Computerspiele gespielt, hat aber auch T-Shirts für meinen Nazi-Laden entworfen, etc., etc. So. Die Frage ist aber, wussten darüber hinaus die Unterstützerinnen auch, dass das Kerntrio eben mörderische Anschlagspläne hatte und sie auch in die Tat umgesetzt hatte? Und auch hier ist die Frage, wenn man davon ausgeht, dass es kaum denkbar ist, dass das Kerntrio seine mörderischen Botschaften, die es zum Beispiel schon 1989 in einem Spiel, das sie Pogromdi nannten und das quasi an Monopoly orientiert, den Holocaust an den europäischen Juden und Jüdinnen verherrlicht, in der Szene verkauften, um so Geld für das Leben in dieser Illegalität zu organisieren. Also wenn alle um sie herum wussten, worum es ihnen politisch ging und alle um sie herum auch diese politischen Ziele teilten, nämlich den Kampf gegen Migrantinnen und Migranten, den Kampf gegen Linke und den Kampf um die sogenannte weiße Vorherrschaft, kann es dann wirklich möglich sein, dass diejenigen, die so eng an ihnen dran waren, die den Alltag mit ihnen geteilt haben, die sie mitgenommen haben zu Konzerten, dass die mit ihnen über Strategiepläne und Strategiepapiere von Blank und Anna diskutiert haben, die sie gemeinsam gelesen haben, kann es sein, dass alle anderen außer den dreien wirklich dachten, das sei nur Theorie, nur Propaganda. Und auch hier ist eine der zentralen Fragen, wie viel von diesem Wissen haben die V-Leute, die, auch das muss man sagen, eben nicht nur das Bundesamt für Verfassungsschutz, sondern auch die Landesämter für Verfassungsschutz, insbesondere in Brandenburg und Thüringen, mutmaßlich auch in Sachsen, in dieser Szene hatten, rings um das Kerntrio. Wie viel von dem Wissen haben diese V-Leute weitergegeben? Und was ist dann danach passiert? Auch das eine der Kernfragen in diesem Komplex und eine offene Frage. Und auch hier stößt die Aufklärung an eine sehr harte Grenze und diese Grenze wird markiert durch das Prinzip Quellenschutz vor Strafverfolgung. Und ein Beispiel für diesen Quellenschutz vor Strafverfolgung fand und findet sich eben in Brandenburg und ist eine dieser zahllosen Facetten in dem NSU-Komplex, von denen wir dann als Herausgeberin und das Aktionsbündnis Brandenburg als sozusagen herausgebender Verein überlegt haben, es wäre total notwendig, diese Facette auszubuchstabieren, sie nicht stehen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass das versprengte Wissen, was es in Brandenburg noch mal mehr als in anderen Bundesländern halbwegs gut dokumentiert gibt und gab in der grauen Literatur durch zahllose antifaschistische Initiativen und auch durch eine Reihe von Journalistinnen und Journalisten, dass es Sinn machen würde, das in einem Buch zu versammeln. Und wir freuen uns nach wie vor sehr, dass wir Menschen wie Gideon Botsch, aber auch eben Vertreterinnen der Nebenklage, andere Journalistinnen und Journalisten in diesem Buch versammeln konnten, die sich alle Teilaspekte zu der Frage, wo finden wir Spuren des NSU-Komplexes in Brandenburg, angeschaut haben und damit verbunden die Frage stellen und auch ein Stück weit beantworten, gab es in Brandenburg jenseits des NSU weitere neonazistische Terrorstrukturen und Aktivitäten. Und auch das muss man sich ja vor Augen führen, als das Kerntrio angefangen hat, die ersten Sprengsätze zu bauen, also 1999 den Taschenlampenanschlag in Nürnberg auf eine migrantische Kneipe, da war das Kerntrio mit dieser Art von rassistischem Terror ja keineswegs alleine. Ja? Und dass sie das nicht waren, das dokumentiert auch dieses Buch. Und auch die Pläne, eben diesen Kampf um die Vorherrschaft der sogenannten weißen Rasse militant und militärisch zu führen, auch diese Pläne sind in Brandenburg und Berlin unter Neonazis intensiv diskutiert worden und in die Tat umgesetzt worden. Und auch das zeichnet dieses Buch nach. Und es zeichnet eben nach, wo die Kontinuitätslinien zu den neonazistischen Akteuren und Kadern von heute verlaufen, die vorneweg in den rassistischen Mobilisierungen gegen Unterkünfte von Geflüchteten zu finden sind und gegen deren Helferinnen und Helfer.
Ich bin ja offensichtlich nicht Anna Spangenberg, die kurzfristig absagen musste heute und für die ich gerne eingesprungen bin, also nicht Mitherausgeberin dieses Bandes, sondern einer derjenigen, die zwei Beiträge dazu beigesteuert haben. Einer ist etwas speziell über eine der Organisationen, die immer eine Rolle gespielt haben, die Nationalistische Front, zu der es allerdings mit Bezug auf unser Bundesland einiges zu sagen gibt. Deswegen ist es auch ein sehr langer Artikel geworden. Und der zweite versucht eigentlich eher einen Abriss dessen zu geben, was im Prinzip die Entstehung und die Entwicklung, die frühe Entwicklung von Neonazi-Strukturen, rechtsextremen Strukturen in Land Brandenburg betrifft. Das Buch heißt Generation Hoyerswerda aufgrund folgender Grundthese, dass diese Ereignisse, die im September 1991 in Hoyerswerda begannen, also eine massive, aus einer großen Menschenmenge vorgetragene Gewalt gegen Flüchtlinge, in der junge, jugendliche Leute, die vielleicht erst anpolitisiert waren, Gewalt ausübten, das Gefühl hatten, das wird nicht sanktioniert. Im Gegenteil, eine große Masse an Anwohnern findet das eigentlich gut, dass wir das tun. Würdest du jetzt vielleicht selbst keine Steine werfen oder Brandsätze. Und das hat einen Erfolg. Es hat nämlich das Ergebnis, dass die Flüchtlinge aus Hoyerswerda weggebracht werden müssen, staatlicherseits. Das ist sozusagen ein frühes Erfolgsergebnis, was für diese Politisierung und Radikalisierung dieser Szene eine ganz prägende Bedeutung gehabt habe für diese jungen Leute. Deswegen kann man sagen, eine bestimmte Generation von Neonazis sei die Generation Hoyerswerda. Also diejenigen, die durch Hoyerswerda sozusagen ihr erstes großes kollektives Erfolgserlebnis im Kampf für ein nationalistisches, rassistisch geprägtes Deutschland erlebt haben. Und dieser Generation gehören einfach schon in den Geburtsjahrgängen nach auch Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe an. Ich habe ein bisschen diesen Titel unterlaufen, weil ich es nochmal für wichtig hielt, zu sagen, dass es eine Vorgeschichte hat, die etwas früher einsetzt, die deutlich früher einsetzt. Auch nochmal deutlich machen, dass es eine Zeit vor Hoyerswerda gegeben hat, die wir in den Blick nehmen müssen. Vor Hoyerswerda kommt man auf dem Weg, wenn man jetzt von Berlin oder auch von den meisten Teilen Brandenburgs Richtung Hoyerswerda fährt, kommt man vor Hoyerswerda auf dem Weg nach Süden an dem Ort Schwarze Pumpe vorbei. Schwarze Pumpe und Hoyerswerda gehörten in der DDR beide zum Bezirk Cottbus. Im Kreis Hoyerswerda stimmte die Mehrheit beim Volksentscheid 1990 für eine Zugehörigkeit zu Sachsen, während Schwarze Pumpe, die Gemeinde gibt es heute als eigenständige Gemeinde nicht mehr, im Kreis Spremberg fortan zum neuen Bundesland Brandenburg gehörte. Am 24. August 1991 vertrieben hier bereits 2 Dutzend vermummte und bewaffnete Neonazis gewaltsam eine Gruppe rumänischer Asylbewerber und brannten dann deren Unterkunftsbaracke vollständig nieder. Also nicht nur geografisch liegt Schwarze Pumpe vor Hoyerswerda. Der brandenburgische Ort war vor der Nachbarstadt durch rassistische Gewalttäter quasi ausländerfrei gemacht worden. Und überhaupt, das möchte ich nochmal sagen, weil Brandenburg ist kein Tatland im NSU-Komplex, aber viele der Eindrücke und Bilder von rechtsextremen Mobilisierungen und neonazistischer Gewalt aus den frühen 1990er Jahren, die im Gedächtnis haften geblieben sind, stammen eben aus dem Land Brandenburg. Neben Berlin waren bereits in der DDR die Bezirke Potsdam und Frankfurt-Oder, die später den größeren Teil des Bundeslandes ausmachten, Hochburgen der dortigen Skin- und Faschusszene gewesen. Aber damit ihr noch einen Eindruck von dem Buch bekommt, ein paar Grundthesen zu dieser Entstehung und Entwicklung einer rechtsextremen Szene, einer formierten rechtsextremen Bewegung, die sich selbst als nationale Opposition oder nationaler Widerstand begreift. Im Land Brandenburg wie auch insgesamt in Ostdeutschland. Fragt man danach, wie das kommt, und fragt man auch heute wieder danach, wieso ist der Osten angeblich so viel rassistischer, angeblich so viel rechter, dann gibt es ja im Prinzip 3 kontroverse Möglichkeiten, darauf zu antworten. Wer die These von der Generation Hoyerswerda vertritt, es legt ein bisschen nahe, dass der Rechtsextremismus hier im Wesentlichen erst nach dem Beitritt der früheren DDR-Länder zum Bundesgebiet sich formiert hat, also eigentlich ein gesamtdeutsches Phänomen ist. Andere sagen, dass das Wendejahr, also die Zeit von November 1989 bis Oktober 1990, das die entscheidende Zeitraum ist. Und dritte, ich sage nochmal ganz stark, dass der ostdeutsche Rechtsextremismus vor allem eine Erbschaft der DDR gewesen ist. Ich halte solche polarisierten Stellungnahmen nicht für sinnvoll. Ich versuche, einen Interpretationsrahmen anzubieten, der das versucht, insgesamt zu integrieren in diesem Buch. Nicht zuletzt aber auch mit Hinweis darauf, dass es eben eine sogenannte Faschoszene in der DDR seit den 80er Jahren gegeben hat. Man kann das nachzeichnen, man kann sehen, dass diese Szene, die mit Skins identifiziert wurde, aber nicht sozusagen im Skinhead-Milieu aufging, da kamen Fußballfans dazu, da kamen auch Leute dazu, die man damals vom Aussehen her als Normalos oder Chinos tituliert hätte, dass diese Szene eigentlich wenig formiert war. Das heißt, sie politisierte sich zunehmend. Ein ganz entscheidendes Ereignis fand nicht weit von hier in der Zionskirche 1987 statt, bei dem Überfall auf ein Konzert dort. Die Stasi soll dicht belegt am Rand gestanden haben und eigentlich ganz froh gewesen sein, dass da die Punks und Angehörige der Opposition zusammengeschlagen wurden. Schon etwas früher als dieses zentrale Ereignis hatte es in Oranienburg eine Zusammenballung von zunehmend politisch werdenden Skins gegeben, die dort eine Kneipe aufgemischt hatten. Das hat einen relativ spektakulären Prozess gegeben, also wiederum in Brandenburg. Und wenn man jetzt die Zahlen der Stasi zusammenrechnet über dieses Faschomilieu in der DDR, dann kommt man tatsächlich zu dem Schluss, Berlin war über die Hälfte derjenigen, die von der Stasi erfasst waren, aber wenn man dann Frankfurt und Potsdam als Bezirke zusammenzählt, dann hat man sozusagen die zweitgrößte Anzahl in diesen beiden Bezirken. Aber man kann im Prinzip sagen, dass ein großer Teil dieser Szene, dieser Faschoszene, sich hier im Berlin-Brandenburger Raum im weiteren Sinne ballte. Wie gesagt, wenig politisch formiert, das, was es im Westen Deutschlands gab, nämlich eine, zumindest in großen Teilen, legal operierende nationale Opposition, ein rechtsextremes, ausdifferenziertes rechtsextremes Milieu mit Parteien, Organisationen, Treffpunkten, Zeitschriften, auch Rechtsrockbands. Da gab es nämlich in der DDR, glaube ich, erst 88 2 Gründungen, ansonsten aber keine Labels, keine Veranstaltungsorte und so weiter. Das hat es in der DDR nicht gegeben. Das ist verfolgt worden. Und es ist vor allem, das ist mir nochmal besonders wichtig, wenn wir heute bei den aktuellen Demonstrationen immer hören, die Erbschaft der DDR-Opposition. Es ist vor allem nie Teil der Proteste gegen die Diktatur in der DDR gewesen. die sind eher verbunden gewesen mit Engagement gegen rechte Tendenzen und der Bildung unabhängiger Antifa-Gruppen ab etwa 87, 88 in der DDR. Potsdam im Land Brandenburg war ein Schwerpunkt. Hier fand schon 88 ein Antifa-Kongress statt. Das halte ich für einen wichtigen und oft vergessenen Aspekt. Innerhalb der DDR-Opposition gab es unabhängige Antifa-Gruppen unter dem Dach der meistens der Kirche von unten oder auch in Potsdam die offene Kirche. Die Rechten, die das heute für sich vereinnahmen wollen, die haben eigentlich in dieser Szenerie politisch keine Rolle gespielt, sondern eigentlich erst ab dem Fall der Mauer, ab November, Dezember 1989 treten die auf den Demonstrationen, vor allem die Montagsdemonstrationen in Leipzig, dann massiv in Erscheinung. Ich komme zu einem Fazit in diesem Text, das ein bisschen versucht zu differenzieren, diesen Prozess, und auch ein bisschen vorzuschreiben, in die heutige Zeit und einen Bezug zum NSU herzustellen. Aus dieser heterogenen, jugendlich geprägten, diffus rechten und pronationalsozialistischen Jugendsubkultur der Skinheads, Hooligans und Faschis in der DDR entwickelte sich vor allem im Laufe des Jahres 1990 eine politisch formulierte, bewegungsförmige nationale Opposition. Ohne Anleitung durch westdeutsche Gesinnungsgenossen wäre dies nicht möglich gewesen. Die extreme Rechte in der DDR gliederte sich dann in die gesamtdeutsche, bis dahin nur in der Bundesrepublik formierte nationale Opposition ein, wies aber noch die ganzen 90er Jahre über einige Spezifika auf. Sie hatte eine größere Anhängerschaft zahlenmäßig, sie hatte höhere Mobilisierungsgrade und eine größere Brutalität. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass sie weniger formalisierte Führungsstrukturen hatte, eine unterentwickelte Bewegungselite, wie wir sozusagen politikwissenschaftlich sagen würden, und kaum parteipolitischen Rückgrat. Wahlerfolge hatten rechtsextreme Parteien in den faktisch die ganzen 90er Jahre durch in westdeutschen Bundesländern, Hamburg, Bremen, Baden-Württemberg. Da zogen rechtsextreme Parteien zunächst in die Parlamente ein. Bei uns im Land Brandenburg waren die tragenden Akteure der rechtsextremen Bewegung zunächst zwei extrem militante Gruppierungen, die Deutsche Alternative und die Nationalistische Front. Dieser Organisation ist der zweite meiner Beiträge gewidmet. Ich denke, dass man gerade in Brandenburg diese Formierung einer Neonazi-Bewegung ohne DNF nicht verstehen kann. Und es zeigen sich von dort aus auch einige Bezugspunkte in Richtung auf den NSU selbst. Beide Organisationen wurden Ende 1992 verboten. Es gab eine Verbotswelle, die bis 1995 anhielt. Es gab auch zunehmend Resonanz antifaschistischer Prozesse, zivilgesellschaftlicher Aktivitäten als Gegenengagement und auch eine Reaktion in Brandenburg, das muss man sehr deutlich sagen, auch zunehmend staatliche Reaktionen auf Rechtsextremismus, die doch dann um 2000 rum, 98 bis Anfang der 2000er, im Land Brandenburg eine Reihe von Bewegungen und Veränderungen bewirkt haben, bei ganz unterschiedlichen Akteuren und eben auch bei staatlichen Akteuren. Das unterscheidet das Land Brandenburg ein bisschen von anderen Bundesländern. Das veränderte auch die Bedingungen für die extreme Rechte in Brandenburg, aber im Laufe der 1990er Jahre wuchsen die beiden Teile sozusagen relativ störungsfrei zusammen. Und ich denke, was wir heute sagen können vor dem Hintergrund der Kenntnisse, die im Zusammenhang mit dem NSU entstanden sind, vor dem Hintergrund dieser Kenntnisse können wir sagen, dass dieses Zusammenwachsen und dieses sich wieder neu formieren nach diesem Einbruch Mitte der 1990er wahrscheinlich in der Form nicht hätte stattfinden können, wenn namentlich die Verfassungsschutzbehörden nicht so agiert hätten, wie sie agiert haben. Und da lasse ich mal die Frage, warum sie das getan haben, völlig offen. Ja, ob sie sozusagen versagt haben, Dinge gemacht haben, die sie so nicht eingeschätzt haben, oder das wäre sozusagen die wohlwollendste Interpretation zugunsten der Geheimdienste, der Nachrichtendienste, oder ob sie das im Prinzip gewollt haben, aus welchen Gründen auch immer, das wäre sozusagen die stärkste Position. Das lasse ich mal ganz offen, aber ganz offensichtlich sind, und das kann man in dem Buch sehr deutlich am Beispiel Carsten Schipanski nachvollziehen, ganz offensichtlich sind hier nicht nur V-Leute angeworben worden, um Informationen zu sammeln, sondern es sind V-Leute dort eingesetzt worden, wo im Prinzip noch keine Organisationsstrukturen bestanden. Im Verlauf ihres Einsatzes haben sie diese Organisationsstrukturen erst entwickelt. Ja. Auch da kann man wieder interpretieren, haben sie das getan, weil der Verfassungsschutz sagt, so eine chaotische Szene können wir nicht beobachten, wir brauchen klare Mitgliederstrukturen und so weiter. Ne? Oder haben sie das getan, weil sie andere Absichten hatten? Das ist viel Spekulation, aber das kann man, glaube ich, in der Substanz sagen. Mit großer Wahrscheinlichkeit hätte sich die extreme Rechte in den neuen Bundesländern, namentlich die Neonazi-Szene, nicht so regenerieren können in der zweiten Hälfte der 1990er, wenn es dieses Handeln nicht gegeben hätte. Etwa 10 Jahre nach der Vereinigung vom 3. Oktober 1990 hatte sich der Schwerpunkt rechtsextremer Bewegung insgesamt in die neuen Länder verlagert. Jetzt haben wir Wahlerfolge 1998 in Sachsen-Anhalt, 1999 dann auch in Brandenburg, zieht die Deutsche Volksunion erstmals in Parlamente ein, später dann in den 2000ern die NPD. Jetzt verlagern zunehmend Zeitschriften und Verlage ihre Hauptsitze in die neuen Länder. Infrastruktur, wichtige Knotenpunkte, Parteien verlagern ihre Hauptsitze hierher. Natürlich auch mit dem Umzug der Bundesregierung nach Berlin. Die NPD eröffnet ihr Büro, das vorher in Stuttgart war, in Berlin-Köpenick und so weiter. Und es kommt auch Ende der 1990er, beginnt das zu einer neuen Mobilisierungswelle. Seither gibt es in Brandenburg wie in anderen Teilen der Bundesrepublik auch ein ausdifferenziertes, rechtsextremes, soziales Milieu. Und ich gehe stark davon aus, dass das die Trägerschaft eines Teils der aktuellen, ja, der aktuellen Mobilisierungserfolge und der aktuellen Gewaltexzesse ist. Und es ist Teil einer gesamtdeutschen nationalen Opposition. Gucken wir nochmal rückblickend auf diesen Prozess der Entstehung von Rechtsextremismus in Ostdeutschland, in den neuen Ländern, dann kann man, ich habe das zumindest getan, 5 Phasen voneinander abgrenzen. Die Wurzeln des Rechtsextremismus in Ostdeutschland, erstens, lagen eindeutig in der DDR und haben zu tun mit der Entwicklung in der DDR, wo das vor allem im Skinhead-Milieu präsent ist. In der Wendezeit 1989-90 fand dann eine Politisierung dieses Milieus statt und es gibt erste Ansätze zur politischen Organisation dieser erstmal diffusen, losen Szene. Zweitens. Drittens, im Einigungsprozess formiert sie sich von einer relativ diffusen Szene mit ersten Organisationsansätzen zu einer wirklich formierten rechtsextremen Szene, die sich selbst als nationale Opposition versteht und begreift. Und im vereinten Deutschland nach den frühen 1990er Jahren gliedert sie sich in die gesamtdeutsche rechtsextreme Szene ein. Wir haben dann Ende der 90er einen Regierungswechsel, wir haben den Umzug von Bonn nach Berlin. Man spricht jetzt nicht mehr von der Bonner Republik oder Deutschland im Vereinigungsprozess, man nennt sozusagen zeitgeschichtlich, spricht man jetzt von der Berliner Republik. Und hier in der sogenannten Berliner Republik kommt es dann zu einem Transfer wesentlicher Elemente rechtsextremer Infrastruktur nach Ostdeutschland, das habe ich erwähnt, aber auch von Aktions- und Handlungsweisen, die eher im Osten entwickelt wurden, in den Westen. Mit anderen Worten, man lernt sozusagen von den Kameraden in Ostdeutschland, die gezeigt haben, was alles möglich ist. Ja. Guckt sich da auch durchaus Aktionsweisen ab. Und viele sind ja dann auch nach Westdeutschland gezogen. Und im Grunde genommen können wir einen ähnlichen Verlauf auch beim nationalsozialistischen Untergrund erkennen, beim NSU. Und zwar ganz unabhängig von der Frage, die Heike aufgeworfen hat, wie viele Personen wussten davon oder unterstützten diese Verbrechen. Gewachsen und entstanden und beheimatet war diese Gruppierung eindeutig in Ostdeutschland. Sie baute dann aber ihre Aktionen auf vielfältigen Kontakten in beiden Teilen der Bundesrepublik auf. Seit ihrem Untertauchen Ende 1998 verlegte das Trio Böhnhardt, Mundlos, Schäpe, die ja vorher im Umfeld von Jena vor allem aktiv waren, den Aktionsraum für ihre rassistischen Terroraktionen fast vollständig in die alten Bundesländer. Also alle 3 bisher bekannt gewordenen Sprengstoffanschläge seit dieser Zeit und 8 der 9 rassistischen Morde aus der rassistischen Mordserie finden in den Altbundesländern statt. Die Hochburgen der neonazistischen Subkultur in den neuen Ländern, Chemnitz, Zwickau an vorderster Stelle, wurden offenbar eher als Schutz- und Rückzugsräume benutzt und entsprechend beschränkte sich das Trio hier auch in der Regel auf Banküberfälle, die der eigenen Versorgung dienten. Das Land Brandenburg, um das nochmal zuzuspitzen, war offenbar wenig relevant für die 3, zumindest nach ihrem Abtauchen, zumindest weniger relevant als andere Bundesländer. Aber auch in der Radikalisierungsphase, in Brandenburg aktive oder in Brandenburg beheimatete Netzwerke der Neonazi-Strukturen, auch die während der 1990er Jahre im näheren oder weiteren Umfeld des NSU eine Rolle gespielt haben, das ist eine Frage, die für sozusagen die Auseinandersetzung mit rechtsextremer Gewalt in Brandenburg zentral ist. Ich hoffe, sie wird nun auch den Untersuchungsausschuss des Brandenburgischen Landtags beschäftigen. Einige Dinge sind ja klar, etwa die Frage nach Carsten Schepanski, dem sogenannten Foreman Piatto und seiner Struktur, den United Skins, wird eine Rolle spielen. Möglicherweise auch der Bruder des sozusagen legalen NSU-Manns, Eminger. Der Mike Eminger wohnt ja in Brandenburg und ist dort aktiv. Es gibt noch ein paar, leider ist es uns in dem Buch hier nicht gelungen, die abzubilden. Es gibt noch ein paar Strukturen, die meines Erachtens ein bisschen unterschätzt werden. Mich würde ganz besonders nochmal interessieren, welche Rolle diejenigen Netzwerke gespielt haben, die sich um den späteren NPD-Landesvorsitzenden von Thüringen, Frank Schwert, gebildet haben. Schwert ist ein altgedienter Westberliner Rechtsextremist gewesen, der dann in der zweiten Hälfte der 1990er vor allem in Brandenburg aktiv war, mit seinem Verein Die Nationalen im Prinzip die versprengten Kameradschaften und Aktivisten verbotener Organisationen faktisch aufgesammelt hatte, dann nach Thüringen auswich und im näheren Umfeld des NSU, Böhnhardt hat ihn, glaube ich, mal chauffiert, ne? Dann ja auch aktiv war. Das sind Brandenburg-Bezüge, die meines Erachtens zur Sprache kommen müssen.
Ja, das war's für diese Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.